Gott ist hier. Gott ist hier.
Yeah.
Gott ist hier. Gott ist wirklich hier. Weißt du, woher ich weiß, dass Gott hier ist? Ich habe ihn mitgebracht. Aber Gott ist nicht erst seit dem Augenblick hier, an dem ich das Gebäude betreten habe, sondern Gott ist hier seit dem Augenblick, als der erste Mitarbeiter hier heute Morgen mit seinem Chip die Alarmanlage ausgestellt hat, die Tür geöffnet und dieses Gebäude betreten hat. Seitdem ist Gott hier. Wir haben manchmal so komische Vorstellungen. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn dein Name im Buch des Lebens steht, dann wohnt Gott in dir. Du bist das Haus Gottes. Und wo du hingehst, geht Gott hin. Und wo du bist, ist Gott. Du brauchst Gott nicht herbeibeten, weil näher als in dir kann er gar nicht sein. Alles, was du manchmal tun musst, ist vielleicht, dich dessen bewusst zu sein. Dich öffnen, neu für das Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Es gibt keine religiöse Übung, die irgendwie dazu führen könnte, dass Gott näher bei dir ist, als es sowieso schon ist, wenn er in dir wohnt. Kannst und brauchst ihn nicht herbeibeten. Reinhard Bonke sagt immer, hey, wie willst du jemanden herbeibeten, der gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage? Hey, der ist schon da. Und ich glaube, jemand braucht das heute Morgen. Ganz neu dieses Bewusstsein. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist Gott mit dir. Er ist bei dir. Das Schwierige am Predigen ist nicht das, was man sagt, sondern das Weglassen. Ich empfinde immer viel, viel schwieriger, das herauszufinden, was soll ich denn jetzt mal weglassen, weil es gibt so viel zu sagen. Ich möchte für heute mal von einer Begebenheit ausgehen und dann mal schauen, wo wir am Ende rauskommen. Das Thema für heute ist, was wirklich zählt. Und ich lese mal aus Markus, Kapitel 10, ab Vers 17. Ihr seht, heute geht's nach alter Väter Sitte. Ich predige aus der Bibel und nicht vom Tablet. Und leider habe ich es auch nicht geschafft, Folien vorzubereiten. So bitte ich euch um Aufmerksamkeit an der Stelle. Eine Begebenheit, die in allen drei Evangelien berichtet wird. Und als er, gemeint ist Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Ich möchte euch kurz in diese Situation mit hineinnehmen. Jesus als Wanderprediger ist bekannt. Viele haben schon irgendwie diese Ahnung, das könnte der verheißene Messias sein. Irgendwie ein Mensch, der eine ganz besondere Beziehung zu Gott hat, der uns hilft in unseren Krankheiten, in unseren Gebrechen, der unsere Probleme löst, der auch mal dafür sorgt, dass Weinnachschub da ist, wenn der Wein ausgeht. Und so kommt dieser junge Mann zu Jesus und nach eigenem Wissen ist sich dieser Mann keiner Schuld bewusst. Er fragt, was muss ich tun, das ewige Leben zu haben? Und Jesus, ganz Jude, zählt erstmal die 10 Gebote auf. Und der junge Mann sagt, das alles habe ich getan von meiner Jugend an. Ich finde es sehr bemerkenswert, was jetzt geschieht. Jesus widerspricht ihm nicht. Wenn uns jemand erzählt, wie toll er ist und dass er sich vor Gott nichts hat zu Schulden kommen lassen, dann suchen wir krampfhaft, ihm irgendwie am Zeug zu pulen und ihm irgendwas nachzuweisen, wo er doch Umkehr nötig hat. Hast du schon mal versucht, jemanden, der davon überzeugt ist, das Richtige zu tun und richtig zu sein, davon zu überzeugen, dass es nicht so ist, dass er sich im Irrtum befindet? Ein hoffnungsloses Unterfangen. Jesus lässt sich auch auf dieses Spielchen gar nicht ein. By the way, Klammervermerk, wenn dieser Jüngling tatsächlich Recht gehabt hätte, dann hätte Jesus sagen können, Vater, ich habe hier jemanden gefunden, der in der Lage war, dein Gesetz zu halten. Du kannst mich jetzt von der Erde holen. Es ist nicht länger nötig, dass ich den Weg bis zum Kreuz zu Ende gehe. Denn hier ist jemand, der aufgrund des Gesetzes gerecht ist. Jesus hätte seine Mission, Erlösung, an dieser Stelle beenden können. Dass er es nicht getan hat, ist durch konkludentes Handeln, durch sein Handeln zu belegen, dieser Mann hat Unrecht. Aber Jesus diskutiert an der Stelle gar nicht, sondern er ergänzt den Katalog noch ein wenig. Er sagt, okay, selbst wenn du alles das getan hast. Übrigens, merkt ihr was? Dieser Mann, der nach eigenem Bekunden keinen Makel an sich findet, der sich nach eigenem Bekunden eins mit Gott fühlt. Gott, ich habe alles gehalten, was du gesagt hast. Der merkt trotzdem, hey, mir fehlt was. Ich habe alles gehalten, ich kann mir keinen Vorwurf machen. Aber Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? So selbst die Erfüllung aller religiösen Pflichten, die du dir selbst auferlegst oder die andere dir auferlegen können, kann nicht diese eine Herzenssehnsucht stillen, von der der Kirchenvater Augustinus sagt, ruhelos ist des Menschen Herz, bis es ruht in Gott. Und alle Ersatzbefriedigungen, ob intellektueller, psychologischer, materieller oder sonstiger Art, können diese Leere nicht dauerhaft füllen. Und Jesus sagt, okay, selbst wenn du alles getan hast, du spürst einen Mangel und ich zeige dir jetzt den Weg, wie du diesen Mangel ausfüllen kannst. Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen. Wir sollten vielleicht an dieser Stelle die Opferkörbe nochmal durchgeben lassen. Und folge mir nach. Nein, der Schwerpunkt ist nicht, verkaufe alles, was du hast. Es dreht sich nicht darum, dass Jesus hier den Franziskanerorden ins Leben gerufen hat mit dem Armutsgelübde. Darum dreht sich das nicht. Sondern der Schlüssel ist dieses, komm und folge mir nach. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen, gleichwohl es schön wäre, wenn es so ist. Aber es geht um dieses Komm und folge mir nach. Und als dieser junge Mann das gehört hat, da macht er auf dem Absatz kehrt und geht. Weil das war ihm doch jetzt zu starker Tobak. Und was macht Jesus? Läuft ihm nach, packt ihm am Krawattel und sagt, hey, hier geblieben. So haben wir nicht gewettet. Nein, er lässt ihn gehen. Es gibt bei Jesus nur Freiwillige. Jeder muss aus eigenen Stücken kommen. Ja sagen. Der Evangelist Markus sagt, dass Jesus ihn lieb hatte, diesen jungen Mann. Und weil er ihn lieb hat, hat er die Willensentscheidung dieses Menschen respektiert und hat ihn gehen lassen, obwohl er andere Pläne für ihn hatte. Jesus zwingt niemanden. Aber Nachfolge, wie sieht das jetzt aus? Komm und folge mir nach. Ihr merkt, diese Bibelstelle gibt jetzt an dieser Stelle nicht mehr her, deswegen will ich doch nochmal eine andere Bibelstelle einfügen. Und ich finde immer, die Bibel ist ein Buch voller toller Beispiele. Und ich möchte jetzt überleiten zu einem Glaubenshelden aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 5. Da wird mein Hero als Glaubensheld beschrieben, mein absolutes Vorbild. Da geht es nämlich um den Henoch. Henoch, der mit Gott wandelte, der Söhne und Töchter zeugte und der in seinem 365. Lebensjahr von Gott entrückt wurde. Dieser Henoch ist keines natürlichen Todes gestorben. Eines Tages war er einfach nicht mehr. Gott hat ihn genommen. Wir lesen das auch in 1. Mose Kapitel 5, ab Vers 21 bis 24. Henoch ist mein absoluter Favorite. Warum? Er wandelte mit Gott, erzeugte Söhne und Töchter und ward nicht mehr gesehen. Ich glaube, ein besseres Siegel, du bist Gott wohlgefällig, gibt es nicht, als keines natürlichen Todes sterben zu müssen und beam me up, Scotty, hier geht's ab Richtung Himmel. Und das mit Söhne und Töchter zeugen, kriegen wir auch noch hin. Ist auch nicht so schwer. Herr, eigentlich sind wir doch jetzt so weit. Zumindest den Teil haben wir, hol uns. Ich finde die Biografie so super, weil es steht nur drin, Henoch wandelte mit Gott. Was, wenn wir uns jetzt einen Augenblick Zeit nehmen würden, mal zu überlegen, was denke ich, was zu einem gottgefälligen Leben gehört? Was denke ich, was ich tun müsste, wie ich leben müsste, damit Gott Gefallen an mir hat und mir die Gnade einer Entrückung eines nicht leiblichen Todes zuteil werden zu lassen. Vielleicht gehört Gebet dazu, so wie Daniel. Daniel betete jeden Tag dreimal bei offenem Fenster, was ihn nicht zuletzt eine Anklage einbrachte. Das ist doch was, oder? Also predige ich jetzt mal 5 Minuten über Gebet und mache uns allen schlechtes Gewissen, dass wir zu wenig beten. Ich war auf der Bibelschule, es war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und es kam ein Buch raus. Das hieß, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere von euch schon noch daran erinnert. Und dieses Buch war der Renner bei uns auf der Bibelschule. Und dieser, es war ein amerikanischer Pastor, ich weiß weder Namen noch Gemeinde, aus der er damals kam, hat dann ein Gebetsschema entwickelt, wie man anhand des Vaterunsers jetzt doch dieses und jenen und sonstigen Bereich bebeten könnte und wie leicht es doch sei, eine Stunde zu beten. Irgendwann ging es gar nicht mehr darum, was man gebetet hat, aber ich habe erst 57,5 Minuten gebetet. Ich muss noch 2,5, damit die Stunde voll ist. Das kann es nicht sein, oder? Na gut, was gehört noch dazu, ein guter Christ zu sein? Die Bibel zu lesen. Ich kann jetzt genauso 5 Minuten über Bibellesen sprechen und euch ein schlechtes Gewissen machen, dass ihr sowieso alle zu wenig die Bibel lest, wie auch ich. Der nächste Punkt, also wenn wir schon beten und wenn wir schon die Bibel lesen, dann können wir gefälligst auch die Gebote halten. Ich denke, es würde mir nicht schwerfallen, euch ein schlechtes Gewissen zu machen anhand der Gebote, die ich euch vor Augen male, die ihr vielleicht, vermutlich, wahrscheinlich und überhaupt so wie ich auch übertreten habt. Und bist du wirklich der Meinung, dass du heute genügend ins Opfer gegeben hast? Und wie sieht das eigentlich aus mit deinem Zeugendienst? Missionierst du genug? Ist es dir wirklich egal, was deine Kollegen sagen, dass du zur Zeit und zur Unzeit über Jesus redest? Das sind doch alles so Sachen, die einen guten Christen ausmachen. Und Jesus, wenn ich in all diesen Bereichen perfekt bin, dann ist doch Zeit, dass du mich holst. Dann darf ich doch die gleiche Reise antreten wie der Henoch. Ich bin so froh, dass nicht ein Wort darüber drinsteht, wie der Henoch mit Gott gewandelt ist. Warum? Für mich ist es ganz einfach. Wenn da drinstehen würde, wie der Henoch das gemacht hat, ich weiß nicht, wie du tickst, aber ich würde in die Hände spucken, würde die Ärmel hochkrempeln und würde genau das Gleiche tun in der Hoffnung, beam me up, Scotty. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du irgendjemanden kopierst in seinem Glaubensleben. Es geht nicht darum, dass du so viel betest wie Bruder X und Schwester Y oder wie der geistliche Hero Z. Das ist überhaupt nicht das Ding. Auch nicht mit Bibellesen und auch nicht mit Missionieren und mit gar nichts. Was wirklich zählt, ist, dass du, wo ist Jörg, dass du in deiner Einzigartigkeit, die Gott dir geschenkt hat, dein Leben mit ihm lebst. Ob die anderen das verstehen oder nicht, ob sie das toll finden oder nicht, es gibt nur einen, der dich toll finden muss. Und der ist da oben. Nein, der ist hier. Der muss dich toll finden. Das ist die halbe Miete. Nein, das ist die ganze Miete. Darum dreht sich's. Das ist das, was wirklich zählt. Es zählt nicht das, was du tust, was du kannst, was du nicht tust. Sondern es geht darum, Leben mit ihm. Gott will Kinder, Gott will keine Kopien. Gott will Menschen aus Fleisch und Blut, die eine echte, lebendige, leidenschaftliche, emotionale, freudige Beziehung zu ihm haben. Heute Morgen haben wir eine Gebetszeit zusammen gehabt und jemand hat so im Gebet gesagt, das finde ich jetzt echt kacke, Jesus, oder so ähnlich. Auf jeden Fall hat er dieses Wort gebraucht und ich fand das so genial. Weil ich glaube, Jesus findet manche Dinge auch kacke. Vielleicht würde er ein anderes Wort dafür wählen. Aber ich glaube, dass Jesus viel näher dran ist an uns, als wir es manchmal denken. Und viel, viel natürlicher und viel realer an unserem Leben teilnimmt und nicht irgendwie nur für die heiligen 5 Minuten, die wir vielleicht im Laufe des Tages uns mal kurz nehmen können. Es war vor einigen Wochen, da hat jemand bei Facebook was gepostet. Und zwar eine Gästetoilette, also eine Toilettenschüssel. Und da stand dann so der Bibelspruch aus Psalm 139, ob ich sitze oder stehe, du siehst es. Ich will jetzt nicht über die Vor- und Nachteile von Sitzen und Stehen an diesem Örtchen sprechen. Auf jeden Fall gab es dann die Reaktion eines entrüsteten Christen, der Humor zwar irgendwie noch angemessen fand, aber doch jetzt nicht so einen Humor. Aber soll ich dir was sagen? So wie Jesus mit mir ist und übrigens auch mit dir, wenn wir hier reinkommen, so ist Jesus auch bei uns, wenn wir jede andere Örtlichkeit aufsuchen. Jesus ist der Einzige, dem ich es erlaube, an das Örtchen mitzukommen, ansonsten habe ich die Tür zu. Es ist normal. Leute, lasst uns aufhören mit diesen supergeistlich. Gott hat sich entschieden, in uns Wohnung zu machen. Ganz normal, ganz natürlich. Da, wo du hingehst, da geht auch er hin. An jeden Ort. Ich weiß nicht warum, auch in Puff. Jesus geht mit dir in Puff. Er findet das nicht toll. Und ich glaube, dass er durch den Heiligen Geist versucht, alles um dich vor dem Betreten zu hindern. Vielleicht hast du auch nicht mehr so viel Spaß dabei, wenn dir das nächste Mal jetzt einfällt, dass der Thomas, der Prediger, gesagt hat, dass Jesus dabei ist. Aber er ist es. Irgendwann, wenn du diese Stimme lange genug ignorierst, dann kommt Jesus nicht mehr mit in den Puff. Aber dann hat er dich auch generell verlassen. Dann ist er aus dir wieder ausgezogen. Das macht er irgendwann, weil du durch dein Verhalten bewiesen hast, dass du gar nicht mehr möchtest, dass er wirklich in dir lebt. Aber solange dieser Punkt nicht erreicht ist, und ich weiß nicht, wann dieser Punkt erreicht sein wird, aber solange dieser Punkt nicht erreicht ist, geht Jesus mit dir, wo auch immer du hingehst, bis du ihn auslädst. Was zählt denn nun wirklich, wenn alles Äußere nicht zählt? Ich denke, es ist schon deutlich geworden, was zählt, ist die Beziehung in unserem Herzen. Was zählt, ist eine erfahrbare, lebendige Beziehung. Gott mit dir, Immanuel, haben wir gesungen. Gott mit uns, Gott mit mir. Jesus, Gott der Vater, Gott der Heilige Geist. In dir, mit dir, lebendig, erfahrbar, jeden Tag. Es geht nicht um den, du hast dich irgendwann mal bekehrt, du hast dich irgendwann mal taufen lassen, du hast irgendwann mal die Geistestaufe erlebt. Schön, wenn es so ist. Aber das ist nicht die Endstation, sondern das ist eigentlich erst die ersten drei Stationen deiner Reise mit Gott. Dann soll es erst richtig losgehen. Es geht nicht um geistliche Daten in deinem Leben, es geht auch nicht um geistliche Taten, sondern die Frage ist, wann hast du das letzte Mal Gottes Stimme gehört? Oder wann hat Gott das letzte Mal deine Stimme gehört? Wann hast du das letzte Mal seine Gegenwart gespürt, dass du einfach wusstest, Gott, du bist da. Wann hast du das letzte Mal seine Liebeserklärung gehört? Ich möchte nochmal zur Illustration zum Abschluss vier kurze Geschichten erzählen. Zwei Begebenheiten aus meinem Leben und zwei aus der Bibel. Es war auf diesem theologischen Seminar Anfang der 90er Jahre. Wir hatten einen Fasten- und Gebetstag und es kam ein Gastprediger, der war damals gerade in Rente gegangen, war also schon etwas älter. Wir Seminaristen waren ein bisschen jünger. Auch damals gab es schon immer wieder mal gewisse Spannungen zwischen den Generationen und Stilfragen und wie lebt man jetzt sein Leben mit Jesus am besten. Und dieser Mann hat aus seinem Leben berichtet. Und unter anderem hat er eine Episode berichtet, wo er als Pastor schon lange Jahre im Dienst war und gemerkt hat, hey, Da ist nur noch Gewohnheit. Das Feuer ist nicht mehr da. Ich mache Seelsorge, ich bereite mich auf Predigten, auf Gebetsabende, auf Lehrabende, alles vor. Aber es ist so mühsam geworden, es ist so trocken. Und er erzählt, er hat darüber mit einem Pastorenkollegen gesprochen. Und dieser Pastorenkollege hat ihn angeschaut und hat gesagt, weißt du, Günther, dir kann nur Jesus helfen an dieser Stelle. Ich kann dir nur einen Tipp geben. Such sein Angesicht. Damals war es üblich, dass man, gerade die ältere Generation, die Gebetshaltung hatte, dass sie oft an den Stühlen, vor den Stühlen kniete. Und der Günther sagte dann, ich habe dann mich in der Kapelle eingeschlossen und habe gebetet über Stunden, bis ich Gott neu erfahren und erlebt habe und eine neue Erfrischung bekommen habe. Das ist das, was zählt. Wenn wir trocken laufen, wenn unser geistliches Leben anstrengend wird, wenn wir dieses Bewusstsein für die Gegenwart Gottes irgendwie schwächer wird in unserem Leben. Erinnere dich an den Tag, als es frisch und lebendig war. Und geh zu deinem Gott und sag, Jesus, erfrisch mich neu. Ich habe es verloren, ich bin trocken gelaufen. Und geh nicht, bevor dich wieder neu erfüllt hat und bevor du nicht ganz neu frisch geworden bist. Ich habe Jahre später mit diesem Pastor zusammengearbeitet und wir beide waren wie Feuer und Wasser. Aber ich habe mich immer an diese Geschichte erinnert, die er erzählt hat. Und das hat mir geholfen, immer wieder sein Herz zu sehen und mein Feuer zu zügeln, weil ich wusste, auch wenn wir total unterschiedlich sind, dieser Mann ist ein Mann, der Gottes Herz sucht. Zweite Begebenheit, schon lange her. Ich war auf der Bibelschule, wir hatten ein Dreierzimmer und ich war so ein geistlich Disziplinierter. Wir hatten um 7 Uhr Frühstück. Mein Wecker klingelte um 5:30. Dann war ich im Bad und dann war ich eine Stunde lang meinen Gebetsspaziergang machen. Und wenn ich eine Predigt oder eine Andacht gehalten habe, dann habe ich mir Mühe gegeben in der Vorbereitung und es war immer irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ihr meine Predigtbegabung findet oder ist egal. Auf jeden Fall, ich selber hatte damals echt so, und dann hatten wir einen in diesem Zimmer, das war so ein richtiger Fluffy vor dem Herrn. Bis nachts um 3 Video gucken, um 5:05 aus dem Jogginganzug springen, schnell zum Frühstück runter. Aber wenn der eine Andacht gehalten hat, ey, du hast gedacht, du bist im Thronsaal Gottes. Das war so gesalbt, der hatte so eine Gabe, die Herrlichkeit Gottes zu demonstrieren. Und irgendwann habe ich mal gebetet, habe gesagt, Jesus, ich verstehe das nicht. Ich bin geistlich diszipliniert und empfinde das als so, so mühsam. Und der, in dessen Leben ich überhaupt keine geistliche Disziplin sehe, das ist so easy und so gesegnet und so gesalbt, was der veranstaltet. Weißt du, was Jesus dazu mir gesagt hat? Weißt du, Thomas, lass das mal meine Sorge sein. Aber ich sag dir eins, wenn du in deiner geistlichen Disziplin nachlässt und so wirst wie er, glaub nicht, dass du dann dieselben Resultate erzielen wirst. Noch eins. Bevor ich aufs theologische Seminar gegangen bin, ich wusste ganz fest, ich habe eine Berufung von Gott. Und dann habe ich mit Gott diskutiert, hey Gott, kannst du dir das überhaupt leisten, dass ich aufs Seminar gehe und 3 Jahre meines Lebens verschwende? Ich könnte doch schon gleich in Dienst anfangen. Wollt ihr wissen, was Jesus gesagt hat? Jesus hat gesagt, ich kann es mir sogar leisten, dass du nach den 3 Jahren stirbst und nie in den Dienst gehst. Ich brauche dich nämlich gar nicht. Ich bin nicht auf dich angewiesen, aber ich möchte dich. Okay, für mich war es richtig, das hat mich so entspannt. Für mich war es wichtig, aufs theologische Seminar zu gehen. Ich bin dorthin gegangen, das war damals fast ein Frevel. Ich bin dorthin gegangen, visionslos. Alle Seminaristen konntest du fragen, was ist deine Vision, was wirst du machen? Oh, ich gehe nach Indien, ich gehe hier, ich gehe dahin, ich gehe dorthin. Leider sind viele von den Seminarkollegen nie da gelandet, wo sie damals drüber gesprochen haben. Sind nie dort angekommen. Ich bin hingegangen, habe gesagt, okay, Herr, ich weiß nicht, was danach kommt, aber ich will diese 3 Jahre nutzen, um dich besser kennenzulernen. Jesus spricht einmal mit Petrus am Ende des Johannesevangeliums. Er fragt ihn 3-mal, hast du mich lieb? Wir kennen die Bibelkenner unter uns, die kennen diese Geschichte. Und es ist der heiligste Moment im Leben des Petrus. Der Moment der Wiederherstellung der Beziehung zu seinem Herrn, zu Jesus, und der Moment einer Lebensberufung. Hast du mich lieb? 3-mal diese Frage. 3-mal die Antwort, ja, Herr, du weißt es. 3-mal weide meine Lämmer. Hey, so genial. Petrus, schnallst du, was da abgeht? Nö, schnall ich nicht. Ich sehe nämlich gerade den Johannes und da bin ich ein bisschen eifersüchtig in meinem Herzen. Jesus, was ist eigentlich mit dem da? Das ist doch so schnurzpiepegal. Petrus, ist doch völlig egal, was mit Johannes ist. Jesus drückt sich etwas gewählter aus, als ich es in der Situation getan hätte. Jesus sagt zu Petrus, und wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Hey, wie oft versauen wir uns die heiligsten Momente in unserem Leben mit so Pipifax wie Eifersucht, wie Geltungssucht, wie Stolz, wie irgendwie unsere Defizite zur Marke zu tragen. Folge mir nach. Weide meine Lämmer. Zum Schluss noch, was wirklich zählt, ist für dich und mich ein Hiobserlebnis. Was ist das Hiobserlebnis? Hiob kennen wir, Hiobs Botschaften zumindest. Aber in Hiob 42, Vers 5, ziemlich am Ende, da kommt aus dem Munde Hiobs in Dialog mit Gott ein Satz. Und mit dem möchte ich meine Predigt beenden. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Es ist mir völlig egal, was du alles von und über Gott weißt. Meine Frage heute Morgen ist, hat dein Auge ihn gesehen? Ich meine jetzt nicht unbedingt dein physisches Auge im Kopf, sondern das Auge deines Herzens. Das ist das, was zählt. Beziehung zu dem lebendigen Gott, der keine Mühe gescheut hat, um dir zu begegnen. Vater, ich möchte jetzt zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du gut bist und dass du da bist. Und es ist mein Gebet heute Morgen, Herr, dass du uns hilfst, die Augen unseres Herzens zu öffnen, um dich zu sehen, um dich zu erkennen. Zu spüren, dass du uns lieb hast, dass du gute Gedanken für jeden Einzelnen von uns hast und dass du dir nichts sehnlicher wünschst, als in Beziehung und Gemeinschaft mit uns zu leben. Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, jedem Einzelnen, über all dem, was wir meinen, was gut und wichtig ist, immer wieder auf dieses Zentrum zurückzukommen. Herr, findet eine Herzensbeziehung, eine Herzensbegegnung statt zwischen dir und mir. Ich möchte einfach mal fragen, ob hier heute Morgen jemand ist, während alle bitte die Augen geschlossen haben. Ist hier heute Morgen jemand, der noch nie diese Beziehung zu Jesus, in diese Beziehung zu Jesus eingetreten ist? Der noch nie gesagt hat, Jesus, ich möchte, dass du in mein Herz kommst, dass du mein Herr bist, dass ich dir nachfolge. Und du möchtest das heute Morgen tun, dann melde dich kurz, dann möchte ich für dich beten. Ja, danke. Ist da noch jemand, der sagt, ich möchte in Beziehung zu diesem lebendigen Gott kommen? Der Gott, dem es nicht um Formalien geht, sondern dem es um mein Herz und um mein Leben geht. Jesus, ich danke dir, dass du einfach um uns wirbst und dass dir an Herzensbeziehung mit uns gelegen ist. Und ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, in der kommenden Woche in dieser Beziehung zu dir zu leben. Mehr und mehr hineinzukommen und da, wo was trocken geworden ist, es neu zu bewässern. Danke, Herr. Amen. Die Person, die die